Das Eigelsteinviertel ist eigentlich das Bahnhofsviertel. Das heißt, wenn man im Hauptbahnhof ankommt und dann eben nicht klassisch als Touri Richtung Dom, sondern in andere Richtung Breslauer Platz geht, dann guckt man so und dann links quasi Richtung unser Viertel. Und wir sind ausgesandt von der Carey Chapel in Siegen. Da war ich 9 Jahre lang hauptamtlich angestellt für Jugendarbeit, die ersten 6 Jahre als Assistenzjugendpastor. Davon wieder die ersten 3 mit Edmund Cornell Senior, also dem Papa von eurem Pastor, der damals für die Jugendarbeit in Siegen nach Deutschland gekommen ist. Und dann die 3 Jahre drauf bei dessen Nachfolger, dem Gunnar Kapp. Gunnar hat dann die Gemeinde in Essen gegründet, die Carey Chapel inzwischen. Und die letzten 3 Jahre dann selber als leitender Jugendpastor und einer von den Ältesten in Siegen. Und irgendwie ist das so bei Calvary eingebaut, dass man als Jugendpastor dann irgendwann auch weiterzieht und eine Gemeinde gründet. Und deswegen war Gemeindegründung irgendwann dran für uns. Wir wussten nicht genau, wohin. Und dann kam aus dem Nichts heraus von David Guzik, der damals der Leiter der Bibelschule war in Siegen, bei einer Konferenz kurz vor Beginn der Predigt oder des Vortrags, sagte er spontan zu mir, willst du nicht nach Köln gehen, um da eine Gemeinde zu gründen? Ich glaube, du wärst der richtige Mann. Und je nachdem, wie lange man schon dabei ist, gibt man dann nicht mehr so viel eigentlich auf solche Ratschläge, die aus dem Nichts kommen. Aber in dem Fall hat mich das nicht mehr losgelassen und hat sehr viel ausgelöst, sodass ja innerhalb von einem Jahr das eigentlich klar war, dass wir nach Köln ziehen, um dort eine Carey Chapel zu gründen. Wir haben eine Vorlaufzeit gehabt. Ich habe im Rahmen von einem Gemeindegründungsnetzwerk namens CMP zuerst noch ein Praktikum gemacht für Gemeindegründung in der Innenstadt beim Köln-Projekt. Und als diese Vorbereitungszeit abgelaufen war, haben wir noch ein paar vorbereitende Treffen gemacht in Köln mit einer Kerngruppe, die inzwischen entstanden war, und haben dann vor ein bisschen mehr als einem Jahr unseren ersten Gottesdienst gefeiert und sind seitdem dabei und wachsen langsam, aber sicher, und es macht sehr viel Spaß und ist auch anstrengend, wie halt Gemeindegründung so ist. Und so viel erstmal vielleicht dazu. Ich will jetzt nicht zu viel von meiner Zeit aufbrauchen. Ich habe einiges zu sagen heute. Vielleicht kurz zum Thema, weil ich will thematisch predigen. Ich habe den Admin natürlich gefragt, was wäre denn dran oder was willst du denn gerne von mir hören? Was soll ich denn sagen, wenn ich da bin? Und da hat er gesagt, sprich doch über Gottes Herz für die Stadt. Und deswegen ist das Thema heute. Liebe deine Stadt. Ich habe auch ein hübsches Bild mitgebracht dazu, das vielleicht jetzt angezeigt werden kann, genau. Schick mit Windows-Rahmen dabei. Da, okay, besser. Das ist in Köln. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das schon mal gesehen hat. Hat jemand das schon mal in echt gesehen? Ja, ein Händchen geht hoch. Das ist in der Kölner Innenstadt, das über die Nord-Süd-Fahrt runterfährt. Dann geht das irgendwann unter dem Peek und Kloppenburg durch. Und wenn man dann hochschaut, über dem der Sprachenschule Berlitz, ist das eine riesengroße Installation. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, das war noch bevor wir nach Köln gezogen sind, habe ich mir ein Bein abgefreut, weil das eigentlich auch unser Motto ist. Und das dann zu sehen, dass das quasi schon so in Köln auf uns wartet, dieser Slogan, liebe deine Stadt, hat uns dann doch sehr gefreut und inspiriert uns bis heute. Deswegen auch Thema für diese Predigt ist, liebe deine Stadt. Und ich will eigentlich schon mal vorwegnehmen, was ich sagen werde in dieser Zeit. Und zwar, wir sollen die Stadt lieben, weil Gott die Stadt liebt. Und er liebt sie, weil sie voller Menschen und besonders voller Sünder ist. Und wir sollen die Stadt lieben, wie Gott sie liebt. Das heißt, wir sollen Liebe von Gott her, vom Evangelium her verstehen und dann so eine Art von Liebe der Stadt entgegenbringen. Also wir sollen die Stadt lieben, weil Gott sie liebt, und wir sollen die Stadt lieben, wie Gott sie liebt. Ich will eine Sache vorwegnehmen, und das ist, mir geht es jetzt nicht darum, irgendwie Dörfer oder ländliche Gebiete zu dissen oder irgendwie runterzumachen. Also meine Botschaft ist jetzt nicht so, Gott hat die Städte mehr lieb, einfach nur, weil sie alle so toll sind. Es geht auch nicht darum, dass Christsein oder Gemeindegründung in Städten per se besser oder heiliger oder was weiß ich wäre, als irgendwo anders. Es geht auch nicht darum, dass die Menschen auf dem Land die christliche Botschaft weniger bräuchten als die Stadtmenschen. Ganz im Gegenteil eigentlich. Aber es geht mir eigentlich nur darum, dass meiner Meinung nach es ein Ungleichgewicht gibt im Moment. Und dass da was gegen getan werden muss. Es geht eigentlich darum, was auszubalancieren. Ich glaube, die christliche Präsenz, also die Präsenz von aktiven christlichen Kirchen und Gemeinden in deutschen Großstädten, ist vergleichsweise schwach. Und die Gründe dafür sind ganz besonders beunruhigend. Ein Hauptgrund, warum bürgerliche Werte eher in den Vorstädten oder in ländlichen Gebieten zu finden sind, sind, glaube ich, ganz, ganz konkret, ganz praktisch, sind Sachen wie Infrastruktur und Mietpreise. Also spätestens ab dem zweiten Kind ziehen viele junge Familien aus den Städten raus oder zumindest aus den Innenstädten raus. Das heißt, vielleicht kommen die als Studenten oder was weiß ich oder haben einen Job und kommen dann für die Karriere und dann heiraten sie und dann wird das schon ein bisschen schwieriger und dann kommt das erste Kind und dann überlegt man schon und dann kommt das zweite und spätestens dann verlässt man die Stadt oder die Innenstadt wieder. Und ich habe bei mir selber festgestellt, dass egal wie man sonst vorher so drauf war, sobald man eine Familie gründet, wird man irgendwie total bürgerlich. Das hat interessante Gründe, über die ich jetzt nicht groß reden will. Aber es gibt noch einen anderen Grund und der hat mit Werten und mit Lebensstil zu tun. Konservative Menschen fühlen sich in Städten häufig nicht so wohl wie auf dem Land. Und das hat ganz einfach mit den Menschen zu tun, die in der Stadt leben. Vielleicht kann man als Ausnahme sagen, Leute, die sich gerne beschweren oder aufregen, die gibt es ja auch genug in unserem Land, die bleiben vielleicht dann da, um sich oft zu ärgern. Aber generell sind Städte pluralistischer und toleranter und individualistischer und liberaler. Also alles Reizworte eigentlich für jemand, der eher konservativ geprägt ist. Für konservative Christen sind Großstädte oft eigentlich so das Sinnbild für Gottlosigkeit. Städte empfindet man vielleicht als bedrohlich und macht dann einen Fehler, den ich auch gemacht habe früher, man vergeistlicht das dann. Also zum Beispiel war so eine Stadt, in die ich früher öfters mal gefahren bin, von Siegen aus, war nicht Köln, sondern war Frankfurt. Hat zum einen einfach am Flughafen gelegen, zum anderen wohnt mein Papa da. Aber nachdem ich Christ geworden bin, habe ich dann, wenn man nach Frankfurt so reingefahren ist, bei der Autobahn irgendwie dann dieses beklemmende Gefühl gehabt und habe gedacht, ah, da spürt man schon die Dunkelheit und ja, das ist irgendwie, ist auch was anderes hier in der Großstadt. Und dieses Gefühl, dieses Vergeistlichen, dieses Gefühl ist, glaube ich, ein großer Fehler. Ich glaube, das hat einen ganz anderen Grund. Und zwar, dass wir das gewohnte Umfeld verlassen, dass wir das Überschaubare verlassen und dass es damit nicht mehr sich so kontrollierbar anfühlt. Das heißt, ich begebe mich dann in ein Umfeld, wenn ich mich in eine Stadt begebe, wenn ich mich in eine Großstadt begebe, die befremdlich ist für mich, die ich nicht kenne und wo ich das Gefühl habe, die Kontrolle zu verlieren. Das mag eigentlich fast keiner gerne. Und deswegen dieses beklemmende Gefühl und deswegen die Angst und die Unsicherheit, und das hat nichts damit zu tun, dass da jetzt irgendwie mehr Dämonen wohnen würden als irgendwie auf dem Land oder so. Klassische Werte und konservative Lebensgestaltung und so ein klar aufgeteiltes Weltbild, das sind Sachen, die findet man eher in ländlichen Gegenden. Aber sind Städte deswegen gottloser oder sind sie gottesferner? Ganz oberflächlich betrachtet vielleicht ja. Wenn man durch ein Dorf fährt, dann sieht man lauter Häuser und vielleicht einen Spielplatz und ein paar kleine Geschäfte. Wenn man durch die Innenstadt geht oder fährt, dann sieht man irgendwie einen Yoga-Laden oder da sieht man eine Hinterhofmoschee, da sieht man irgendwelche Partyhäuser und Clubs und vielleicht irgendwelche Gay-Bars oder was weiß ich. Und man denkt, ja, das ist doch ein ganz klares Zeichen. Da manifestiert sich ja was. Aber ich denke, und deswegen habe ich auch zur Einleitung den Text aus Lukas 15 gelesen, dass das Gegenteil eigentlich der Fall ist. Also auf die Frage, sind Städte gottloser deswegen, würde ich sagen, eher das Gegenteil. Im Gleichnis vom verlorenen Sohn wird deutlich, dass es zwei Arten von Verlorenheit und Gottesferne gibt. So, Verlorenheit ist eigentlich das Thema von diesem Kapitel im Lukas-Evangelium. Da ist der jüngere Sohn, der rebelliert öffentlich, er bricht aus, er schüttelt alles ab, alle Regeln des Vaterhauses und er geht in die Welt. Meine Theorie ist, findet sich jetzt nicht im Text, dass er irgendwo in eine Stadt geht. Also er geht auf jeden Fall in ein anderes Land und ich glaube, er geht auch in eine Stadt. Warum? Weil er irgendwo hingeht, wo er in Saus und Braus leben kann und wo er in kurzer Zeit auf vielen Partys und mit vielen Prostituierten alles Geld auf den Kopf hauen kann. Und die Chancen dafür, dass er das irgendwo auf einem Dorf geschafft hat, halte ich für unwahrscheinlich. Deswegen ist das meine Theorie, kann man natürlich auch anders sehen. Der andere Sohn, der ältere Sohn, der bleibt zu Hause auf dem Land. Und der macht eigentlich ja alles richtig, sagt er auch. Das ist der Brave, das ist derjenige, der sich fügt, der sich einfügt, wie man das eben so macht auf dem Dorf. Aber wie sieht das Ende der Geschichte aus? Und ich glaube, dass, weil das so ein Klassiker ist, dieses Gleichnis, uns oft der Fehler unterläuft, dass wir uns zu sehr auf die erste Hälfte vom Gleichnis konzentrieren. Aber es geht eigentlich wirklich auch mindestens genauso viel um die zweite Hälfte und ganz besonders um die Schlussszene. Ich glaube, man muss das ganze Gleichnis eigentlich vom Schluss her betrachten. Weil was passiert da? Was ist das letzte Bild, was wir haben in diesem Gleichnis? Wir sehen das Vaterhaus, stellen wir uns das vielleicht vor, es ist vielleicht schon dunkel, drinnen ist hell und die Gläser klirren und die Musik läuft oder die Band spielt und da drin wird gefeiert. Es riecht gut nach Braten, das Buffet ist aufgebaut und dann draußen im Dunkeln, außerhalb des Vaterhauses, kein Teil von der Party, ist der ältere Sohn. Und er ist sauer. Er ist sehr, sehr sauer. Er ist zornig. Und wir sehen, wie sein Vater rauskommt und ihn quasi anfleht und sagt, komm doch rein, freu dich doch mit uns, wir mussten doch feiern. Aber wie hört das Gleichnis auf? Dass der ältere Sohn sagt, ja, Papa, hast ja recht. Ich freue mich mit dir. Komm, lass uns zusammen feiern. Nee, die Geschichte hört damit auf, dass der ältere Sohn sich draußen befindet. Und das ist eigentlich der Punkt an diesem Gleichnis. Und das ist auch der Punkt, den Jesus machen wollte, weil es geht darum, welche Art von Verlorenheit ist denn eigentlich gefährlicher? Welche ist denn unterschwelliger? Ist es die Art von Verlorenheit des jüngeren Sohnes, der ganz offen rebelliert und ausbricht und dann reumütig wiederkommt, weil es ihm so dreckig geht? Oder ist es die Art von Verlorenheit, die überhaupt nicht nach Verlorenheit aussieht? Die Verlorenheit des älteren Sohnes, der zu Hause bleibt, der zum Vater sagen kann, ich habe doch immer alles richtig gemacht, ich habe doch meine Pflichten treu erfüllt. Wer ist im Vaterhaus am Ende der Geschichte und wer steht davor? Zeigt nicht das ganze Leben von Jesus uns eigentlich, welcher Boden härter, welche Ecken dunkler sind? Was waren denn die dunklen Ecken in den Evangelien? Waren das die Bordelle? Waren das die heidnischen Gebiete? Oder waren das nicht vielmehr die Häuser der Pharisäer und ihre Synagogen? Als ich erzählt habe in Siegen, dass wir nach Köln gehen, ist eigentlich bis heute auch noch so zum Teil, ich sage, ja, ich bin jetzt in Köln, also unter gläubigen Geschwistern. Oh, düstere Stadt, dunkle Stadt, kommen diese ganzen Klischees. Aber meine Frage ist, mit wem hatte Jesus denn eigentlich keine Konfrontationen in den Evangelien? Mit wem hat er sich denn voller Barmherzigkeit und ganz persönlich auseinandergesetzt? Wer fühlte sich zu ihm hingezogen? Zu wem fühlte er sich ganz offensichtlich hingezogen? Für wen hatte er Mitgefühl? Waren das nicht genau die Leute, die es auch in die Städte zieht? Mit wem stritt er sich denn am meisten? Wer hasste ihn denn leidenschaftlich? Waren das nicht die Frommen? Waren das nicht die Konservativen? Waren das nicht diejenigen sogar aus der Back-to-the-Bible-Bewegung, der Pharisäer? In der Bibel gibt es die Städte Sodom, Gomorra und Babylon. Die kann man jetzt natürlich anführen. Vielleicht denkst du jetzt auch gerade, ja, aber was ist denn mit diesen Städten? Stehen die nicht tatsächlich symbolisch für die Welt, für eine gottlose, von ihm unabhängige Gesellschaft oder Zivilisation? Doch, natürlich. Und es geht auch gar nicht darum, das jetzt irgendwie zu glorifizieren. Dazu gleich noch mehr. Aber es geht darum, dass wir Städte einseitig wahrnehmen. Und das ist ein Problem. Wir dürfen Sodom, Gomorra und Babylon nicht als eine Bestätigung dafür sehen, dass wir ähnliche Gefühle gegenüber der Großstadt hegen wie der Prophet Jona im Alten Testament gegenüber der Stadt Ninive. Ihr kennt die Geschichte, die meisten von euch, denke ich. Jona wurde nach Ninive geschickt. Jona, jüdischer Junge, Prophet im Auftrag des Herrn, Ninive, Großstadt, heidnisches Gebiet. Jona hatte da überhaupt keinen Bock drauf. Oder wir würden sagen, er hatte kein Herz für die Stadt. Und deswegen ist er weggelaufen. Oder hat es auf jeden Fall versucht. Wie gesagt, ihr kennt die Geschichte. Gott hat seine Mittel und Wege, ihn wieder zurückzubringen. In dem Fall heißt es da, er bestellte einen Fisch. Und Gott bringt ihn dahin. Aber das Problem ist eigentlich noch nicht gelöst. Und das ist die Geschichte, die wir da sehen. Ich will das jetzt nicht aufschlagen, das würde zu lange dauern. Jona war nicht nur gleichgültig dem Schicksal der Menschen Ninives gegenüber, sondern er wünschte sich, und das sehen wir da, dass Gott diese Stadt dem Erdboden gleich macht. Und da will ich kurz anhalten und fragen, wer von euch empfindet genauso der Stadt gegenüber? Was hast du für Gefühle der Stadt oder der Großstadt gegenüber? Ist das Ekel, Angst, Entrüstung, fromme Entrüstung vielleicht, Abneigung? Was Jona hingegen sehr, sehr wichtig war, waren also wie gesagt nicht die Menschen von Ninive, sondern war sein eigenes Wohlergehen. Weil er hatte seine Pflicht erfüllt, so wie der ältere Sohn im Gleichnis. Und dann setzt er sich draußen hin und er findet ein schattiges Plätzchen und er setzt sich dahin und wartet auf den Untergang. Also nicht den eigenen natürlich, sondern auf den der Stadt. Und er beschwert sich darüber, dass Gott eine Pflanze, in deren Schatten er Platz genommen hatte, um sich dort, wie gesagt, den Untergang der Stadt in Ruhe anschauen zu können, verdorren ließ. Das ist Jona. Und der Kontrast in dieser Geschichte ist eigentlich der Kontrast zwischen Jona und Gott selber. Weil die Geschichte von Jona findet ihren Höhepunkt darin, dass Gott Jona zur Rede stellt. Und auch hier finden wir wieder den Punkt, den wichtigen Punkt, in dem Fall des ganzen Buches, ganz am Schluss. Das ist eigentlich der letzte Satz des Buches Jona. Da heißt es, spricht Gott, dir tut es leid um den Busch, obwohl du nichts getan hast, um ihn entstehen zu lassen. Er wuchs in einer Nacht und verging über Nacht. Ninive aber hat über 120.000 Einwohner, die nicht zwischen links und rechts unterscheiden können, ganz zu schweigen von den vielen Tieren. Sollte ich eine so große Stadt nicht schonen? Buch zu Ende. Genau genommen tat es Jona nicht leid um diese Pflanze, sondern er tat sich selber leid. Jetzt hatte er seinen Auftrag erfüllt und jetzt meinte er, er hätte jetzt Anspruch auf den Segen Gottes. Er meint jetzt, er hätte sich den Segen Gottes, zumindest da in Ruhe sitzen zu können, verdient. Und diese Denke von Jona macht deutlich, dass er Gott eigentlich gar nicht kannte. Der Kontrast könnte nicht größer sein. Denn Gott ist gnädig. Gott handelt am Menschen nach dem Prinzip der Gnade und nicht nach Verdienst. Also wenn also dann jemand da sitzt wie Jona und denkt, jetzt habe ich es aber doch eigentlich auch verdient, oder wie der ältere Sohn, jetzt habe ich es aber doch eigentlich verdient, dass du mir auch mal eine Party schmeißt, dann haben wir da den astreinen Beweis dafür, dass jemand ganz weit entfernt ist davon, den Vater, Gott, den Gott der Bibel, zu verstehen. Im Kontrast zu Jona bezeugte Gott sein Mitleid mit den Menschen in Ninive. Er hatte das, was Jona fehlte. Liebe. Ganz offensichtlich lag Gott diese Stadt am Herzen. Es ging Gott nicht einfach nur darum, dass er jemand dahin geschickt hat, seinen Propheten so alibimäßig, um dann das zu tun, was er eigentlich sowieso am liebsten wollte, diese Stadt platt machen. Sondern Gott hatte Jona gerufen und geschickt aus Liebe, aus Barmherzigkeit, aus Mitgefühl für diese große Stadt. Und das hatte Jona überhaupt nicht verstanden. Und deswegen war sein Missionsdienst, der daraus bestand, dass er durch die Stadt zog und sagte, in ein paar Tagen macht Gott hier alles platt. Dieser Missionsdienst war aus der völlig falschen Motivation heraus geschehen. Gott war nicht gleichgültig. Er sah die Einwohner dieser Stadt als Bedürftige, denen er helfen wollte. Das ist, was Barmherzigkeit bedeutet. Das ist ein schönes altes Wort übrigens. Barm ist irgendwie althochdeutsch und heißt einfach nur weich. Das ist die Weichherzigkeit Gottes, die ihn dazu bewegt hatte. Er fand keinen Gefallen daran, sie einfach zu vernichten. Und er nennt hier, und das finde ich sehr interessant, die Einwohnerzahl Ninives. Warum nennt Gott die Einwohnerzahl Ninives. Und wir wollen ja immer sehr geistlich sein, sagen, ja, Zahlen hin oder her, jeder Mensch zählt und so weiter. Das ist bestimmt auch richtig, aber Gott nennt trotzdem hier die Einwohnerzahl Ninives. Warum war ihm diese Zahl wichtig? Weil Gott den Menschen liebt. Und Großstädte sind randvoll davon. 120.000 Einwohner waren für Gott 120.000 Gründe, die Stadt nicht zu vernichten. Ninive nicht zu zerstören. Ein Pastor aus New York, Tim Keller, der schreibt, in der Stadt gibt es mehr Ebenbild Gottes pro Quadratmeter als sonst irgendwo. Was liebt Gott mehr als alles andere? Menschen. Und was macht Städte aus? Die hohe Dichte und die Vielzahl und die Vielfalt an Menschen. Es sind die Menschen. Wir fühlen uns Gott vielleicht näher, wenn keine Menschen in der Nähe sind. Allein im Kämmerlein, die Bibel aufgeschlagen, ein bisschen Worship im Hintergrund vielleicht, dürfen noch ein paar Menschen dann da sein durch ihren Gesang auf der CD. Und dann fühlen wir uns vielleicht Gott besonders nahe. Aber stimmt das? Trügt uns vielleicht da unser Gefühl, Gott besonders nahe zu sein? Ist Gott uns wirklich näher, wenn keine Menschen um uns rum sind, wenn wir alleine sind, irgendwo Waldspaziergang oder wie gesagt im stillen Kämmerlein? Sagt uns nicht das Evangelium eigentlich genau das Gegenteil? Wie begegnet uns Gott? Was ist das Evangelium? Was ist die christliche Botschaft? Wie begegnet uns Gott? In einem Menschen. In Jesus Christus. Gott begegnet uns in einem Menschen. Du denkst, okay, Jesus ist aber wieder weg. Der ist ja wieder im Himmel, bekanntlicherweise. Aber was hat Jesus gesagt? Wo wir ihm besonders begegnen können und wo wir ihm besonders dienen können. Sagt er nicht, was ihr dem Geringsten unter ihnen, unter meinen Brüdern, unter euren Mitmenschen getan habt, das habt ihr mir getan? Ich hoffe, ihr seht Folgendes. Es geht hier um den Unterschied zwischen dem religiösen Menschen auf der einen Seite und Sündern, die wissen, dass sie Jesus brauchen, auf der anderen Seite. Das ist der Unterschied zwischen dem Evangelium und Religion, zwischen Liebe und Selbstgerechtigkeit. Auf welcher Seite befinden wir uns? Und solange wir uns für was Besseres halten, solange wir denken, ach, wir sind hier die Sauberen, die Reinen und die Stadt, die Böse, die beschmutzt uns. Und das ist vielleicht eine steile These, aber ich sage es trotzdem, haben wir das Evangelium noch nicht so verstanden, wie wir es verstehen sollten. Und haben wir noch nicht so viel von Gottes Herz, wie wir haben könnten. Städte haben sehr interessante Eigenschaften. Sie bieten mehr Möglichkeiten für Karriere zum Beispiel, wenn man sich selbstständig machen will. Aber sie bieten auch mehr Barmherzigkeit. Das ist vielleicht ein bisschen kontraintuitiv, das würde man nicht erwarten. Aber es ist so. Das ist ein Prinzip, das sehen wir übrigens auch schon im Alten Testament. Da gab es die sogenannten Zufluchtsstädte. Wenn man jemand aus Versehen erschlagen hatte, dann hatte man Zeit, um in eine Stadt zu flüchten. Da waren bestimmte Städte ausgesucht und solange man in der Stadt war, war man sicher. Und das ist immer noch so. Und das sehen wir an der Landflucht im Moment auf der ganzen Welt. Und von dem Trend habt ihr wahrscheinlich auch schon gehört, Urbanisierung. Es ziehen einfach überall ganz viele Menschen in die Städte. Ich glaube, wir sind entweder schon bei der Hälfte der Weltbevölkerung oder werden auf jeden Fall da bald sein. Die Zukunft der Menschheit ist urban. Die findet in den Städten statt. Warum ziehen Menschen vom Land in die Stadt? Der Grund ist ganz einfach, sie erhoffen sich dort mehr Barmherzigkeit. Wer findet sich denn in der Stadt mehr als auf dem Land? Arme. Die Armen gehen in die Städte. Warum? Weil die Städte barmherziger sind, auf eine gewisse Art und Weise. Minderheiten generell gehen in die Stadt, in die Großstadt. Warum? Weil die Großstadt barmherziger ist mit Minderheiten. Und jeder, der vom Dorf kommt, der weiß, wie das sein kann, vielleicht einfach als Evangelikaler, als frommer Christ, wie auch immer, da zu sein und wie beklemmend das ist mit dörflichen Strukturen. Das ist sehr hart, sehr unnachgiebig. Migranten natürlich gehen in die Städte, weil sie es generell gesprochen, natürlich, das sind jetzt oft Verallgemeinerungen, da kann man auch Gegenbeispiele für anbringen, aber generell gesprochen ist es so, dass es Migranten in der Stadt leichter haben als irgendwo auf dem Dorf. Und generell die Leute, die wir vielleicht vom Evangelium oder von Evangelien her als Sünder bezeichnen könnten, so wie die Pharisäer das getan haben, die Zöllner und Sünder. Das sind die Menschen, die wir in den Städten finden, oder? Städte sind voll davon. Und jetzt eine Frage an die Bibelkenner unter euch. Wer bekommt denn schon im Alten Testament besonders viel Aufmerksamkeit von Gott? Sind das nicht genau die Menschen, die wir heute als Randgruppen oder Minderheiten bezeichnen? Wofür macht Gott denn sein Volk immer wieder verantwortlich? Wenn nicht dafür, dass sie keine Barmherzigkeit zeigen. Er sagt, ihr seid fromm, ihr fastet, ihr betet, ihr bringt Opfer dar. Manchmal haben sie das auch nicht getan, aber zu anderen Zeiten haben sie es getan. Aber sie haben die Witwen, die Waisen, den Fremden, wie es da heißt im Alten Testament, vergessen und sich nicht um sie gekümmert. Und Gott sagt zu ihnen, euer Gottesdienst ist wertlos. Vielleicht könnt ihr mal lieber so fasten, dass ihr euch um die kümmert. Und wie ich eben schon gesagt habe, in den Evangelien wird das ganz besonders deutlich, als Gott selber Mensch wird in Jesus Christus und Gott selber als Mensch auf dieser Erde lebt. Wie verhält er sich denn? Zu wem fühlt er sich hingezogen? Welche Menschen kommen zu ihm? Minderheiten, Ausgestoßene, Randgruppen. Das ist Gottes Liebe für die Stadt und die müssen wir verstehen. Gott liebt die Stadt, weil sie voller Menschen ist und ganz besonders voll von den Menschen, die ihm ganz besonders am Herzen liegen. Und deswegen, wenn wir Gottes Liebe hätten, wenn wir mehr von Gottes Herz hätten, dann hätten wir mehr Liebe für die Stadt aus diesem Grund. Was ist Gottes Plan mit der Stadt? Viele Menschen in der westlichen Welt haben ein romantisches Verhältnis zu Natur und Einsamkeit. Das ist ganz besonders hier in Deutschland auch so, das ist in anderen Ländern schon anders. Und hinzu kommt, dass unsere Gesellschaft sehr stark individualistisch ist. Und was wir dann machen, wir bringen dann dieses Denken, dieses Romantische, dieses Naturverbundene und dieses Individualistische in unser christliches Leben rein. Das heißt, wir denken, wir wären total geistlich und sind eigentlich total weltlich. Und wir projizieren das dann auch auf den Himmel, also auf den Ort, wo wir alle mal gerne hingehen wollen als Christen. Wir denken vielleicht an ein Paradies, an den Garten Eden und stellen uns dabei irgendeine wild gewachsene, vom Menschen unberührte Natur vor und nur Jesus und ich, vielleicht noch ein paar Freunde, die anderen können sich alle irgendwo verstecken. Und das findet sich überall wieder, dieses Denken. Das findet sich auch wieder, das ist kein Angriff, in unseren Worship-Liedern. Die sind total romantisch. Nur Jesus und ich, nur wir zwei, vergiss alle anderen Menschen. Die Bibel gibt uns ein anderes Bild. Nicht so romantisch, sorry, aber auch nicht so egozentrisch. Wir sehen den Himmel auf Erden. Wir sehen eine Stadt. Wenn ihr eure Bibel noch parat habt, dann könnt ihr das Buch der Offenbarung aufschlagen, Kapitel 21. Weil am Ende der Bibel, in diesem Buch der Offenbarung, beschreibt Johannes, wie es aussehen wird, wenn der Himmel auf die Erde herabkommt und sich mit ihr vereint. Das ist übrigens im christlichen Glauben die Zukunft dieses Planeten. Es ist nicht, dass einmal es laut knallt und dann diese Erde nicht mehr existiert, sondern es ist eine Erneuerung. Es wird ein Ende sein, aber auch eine Neuschöpfung. Und es heißt da in Vers 2 in Offenbarung 21, dass Johannes in der Vision sieht, und ich sah die heilige Stadt, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen wie eine schöne Braut, die sich für ihren Bräutigam geschmückt hat. Hier überlappen die Metaphern. Vielleicht ist euch die andere Metapher der schönen Braut bekannt, ein Bild für die Gemeinde, die Kirche, die Gemeinschaft der Gläubigen. Die Geschichte Gottes mit den Menschen beginnt in einem von Gott angelegten Garten, einem Obstgarten. Aber sie endet in einer Stadt. Der Baum des Lebens, der zuvor im Garten Eden stand, befindet sich am Ende der Bibel mitten in einer Stadt. Und die schöne Braut ist nicht eine Einzelperson, was tröstlich sein sollte für die Männer unter uns, sondern eine Gruppe von Menschen. Hier ist die biblische Vision vom Himmel. Viele Menschen leben gemeinschaftlich in einer Stadt, organisiert, also als Zivilisation, zusammen und Gott ist mitten unter ihnen. Das macht übrigens den Himmel aus. Das macht den Himmel zum Himmel. Das wird deutlich in den anderen Versen in diesem Kapitel, Vers 3 und Verse 22 und 23, wo es dann heißt, ich hörte eine laute Stimme vom Thron her rufen, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein und Gott selbst wird bei ihnen sein. Vers 22, kein Tempel war in der Stadt zu sehen, denn der Herr Gott, der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Und die Stadt braucht keine Sonne und keinen Mond, damit es in ihr hell wird. Denn die Herrlichkeit Gottes erleuchtet die Stadt und das Lamm ist ihr Licht. Das ist der Himmel. Eine Stadt, wo man kein Licht mehr braucht, weder Sonne noch Mond noch LED, noch irgendwas anderes, weil Gott selber das Licht ist. Das ist Gottes himmlischer Plan für die Stadt. Das ist die Zukunft, die vor uns liegt. Das ist das Evangelium. Wenn Jesus wiederkommt, wird er nicht alle Menschen zerstreuen und alle leben irgendwie isoliert, einzeln, auf dem Land und jeder hat irgendwie Zeit mit Jesus, sondern er ruft uns zusammen. Er führt uns zusammen. Wir leben gemeinsam, gemeinschaftlich mit ihm in unserer Mitte. Aber Gott hat jetzt auch schon einen Plan für die Stadt und davon bin ich überzeugt. Ich glaube, das wird sichtbar, wenn man sich den Beginn und die frühesten Stunden der christlichen Gemeinde anschaut. Die Gemeinde wurde wo geboren? In einer Stadt, in Jerusalem. Einen Grund dafür sehen wir in der Apostelgeschichte in Kapitel 2, wo es heißt, in Vers 5, zum Fest waren viele fromme Juden aus aller Welt nach Jerusalem gekommen. In den Städten kommen Menschen aus aller Welt zusammen. Die Stadt war voll mit Menschen, die war sogar überfüllt von Menschen, gerade zu diesen Festtagen. Anlässlich des jüdischen Feiertags waren Juden aus der ganzen Welt nach Jerusalem gekommen und das war kein Zufall. Es gibt bei Gott keine Zufälle, sondern es war Gottes Plan, das war Gottes Absicht. Das war Gottes Strategie zur Ausbreitung des Evangeliums und damit der Gemeinde. Weil was ist passiert? Was geschah dort in Jerusalem? Diese Menschen, die dorthin kamen, die sahen und hörten das Wirken des Heiligen Geistes. Sie wurden von Gott durch die Predigt von Petrus angesprochen. Sie kamen zum Glauben. Es passierte das, wovon jeder Evangelist träumt. Sie riefen, was sollen wir jetzt machen? Wir haben das Evangelium verstanden und deswegen ist uns klar, wir müssen irgendwie reagieren darauf. Und er sagt, lasst euch taufen, also schließt euch der Gemeinde an und glaubt. Aber was machten diese Leute? Einige blieben dort, blieben Teil der Urgemeinde Jerusalem, aber andere gingen wieder zurück. Und so wurde der Same der Gemeinde in diese Länder gebracht. Glaubt ihr, das war Zufall? Glaubt ihr nicht, das war Absicht? Glaubt ihr nicht, das war genau das, was Gott vorhatte und was er immer noch vorhat mit der Stadt? Jesus hatte seinen Jüngern den Auftrag gegeben, das Evangelium in die Welt zu tragen. Und auch das individualisieren wir viel zu stark. Wir denken, es geht nur darum, dass ein einzelner Mensch irgendwo hingeht und einem anderen Individuum das Evangelium sagt und der glaubt dann und dann wird seine Seele gerettet und dann ist der Job erledigt. Aber was sagt Jesus? Im Missionsbefehl in Matthäus 28. Er sagt, geht hin, predigt und dann sagt er, wenn Leute zum Glauben kommen, dann macht was? Tauft sie und lehrt sie. Wo wird denn getauft? Und wo wird gelehrt? Wo werden denn Gläubige unterrichtet? Was Jesus da sagt, ist, gründet Gemeinden. Weil wo das Evangelium gepredigt wird, wo das Evangelium wirkt, da entsteht Gemeinde, da entsteht Gemeinschaft. Die ersten Missionare, von denen die Apostelgeschichte berichtet, verfolgten dabei eine klare Strategie. Sie gingen in die Provinzhauptstädte, das, was Paulus getan hat. Und dort gründeten sie dann eine Gemeinde, wo in die DNA der Gemeinde eingebaut war, dass sie sich vervielfachen sollte. Und wenn das geschehen war, dann ging es weiter. Das sehen wir bei Paulus, wenn er darüber spricht, dass eine bestimmte Gegend erreicht worden ist. Oder wenn wir sehen, dass er quasi sagt, so, Job erledigt, weiter geht's. Was hat er dann gemacht? Eine Gemeinde gegründet in der Provinzhauptstadt, mit der DNA sich selbst zu vervielfältigen. Auf diese Weise wurde die damalige Welt schon einige Jahrzehnte nach Pfingsten mit dem Evangelium erreicht. Dass Paulus das Herz Gottes hatte, sieht man daran, dass er ständig von der brennenden Sehnsucht umhergetrieben wurde. Wohin wollte Paulus unbedingt gehen? Nach Jerusalem und nach Rom. Zufall? Oder hatte das damit zu tun, dass Paulus das Herz Gottes hatte, was er einfach dahin wollte, wo die Menschen waren, wo die Leute waren, die abgedreht und verrückt und weit weg sind vom Evangelium? Die Großstädte ließen ihm keine Ruhe. Sie zogen ihn magisch an. Ich glaube, das ist Gottes Plan für die Städte, jetzt und hier. Man kann sich natürlich darüber beschweren und das auch das wieder so ein bisschen romantisieren und sagen, ja, wohin der Heilige Geist uns halt so führt. Aber ich glaube, der Heilige Geist arbeitet natürlich übernatürlich. Und er gebraucht Strategien. Und Ausnahmen bestätigen die Regel. Es fällt uns leicht, uns darüber zu beschweren, wie gottlos unser Land ist oder unsere Städte, wie wenig Christliches in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft überlebt hat. Da werden wir defensiv und reaktionär und alles Sachen, die überhaupt nicht hilfreich sind, wenn es darum geht, das Evangelium zu verbreiten. Und meine Frage ist einfach an diesem Punkt, könnte diese Entwicklung nicht einfach daher rühren, dass wir die Städte gemieden haben, dass wir sie gefürchtet haben, dass wir oder zumindest nicht den Schwerpunkt gelegt haben, wie wir es hätten machen sollen. Wie ich eingangs gesagt habe, es geht mir nicht darum, Dörfer oder ländliche Gebiete oder die Provinz irgendwie zu dissen und zu sagen, die Städte sind das Tollste, was es gibt. Aber wenn wir sagen, wir wollen möglichst viele Menschen erreichen, selbst wenn man einfach nur das sagen will, dann muss man auch sagen, okay, dann gehe ich dahin, wo möglichst viele Menschen sind. Oder ist das zu apostolisch gedacht? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das war, wie Paulus empfunden hat. Und ich glaube, das war die Strategie, die er verfolgte. Deswegen ist mein Fazit rein in die Stadt. Ganz bewusst, ganz zielgerichtet, mit voller Absicht. Wir haben uns vielleicht von Angst und Unsicherheit beeinflussen oder vielleicht sogar von religiöser Selbstgerechtigkeit beeinflussen lassen. Und haben vielleicht Gottes Herz und Gottes Plan aus den Augen verloren. Aber dann ist es Zeit, umzukehren und den Fokus neu zu schärfen auf die Stadt. Und für euch natürlich auf eure Stadt. Ich liebe meine Stadt, ihr liebt eure. Köln, Düsseldorf, das ist, wie das funktioniert. Ich glaube, es ist Zeit, umzukehren und diese zentrale Rolle anzuerkennen, die die Stadt in seinem Herzen einnimmt. Ihr wohnt wahrscheinlich schon in dieser Stadt. Ihr denkt vielleicht, was will der mir jetzt erzählen? Vielleicht wohnst du auch noch nicht in der Stadt und dann kannst du dir vielleicht drüber nachdenken, in die Stadt reinzuziehen. Denkst du, ja, warum soll ich das denn machen? Ist doch so teuer und dann muss ich ja weiter pendeln, weil ich arbeite ja irgendwie außerhalb. Ne? Jo, vielleicht ist das ja so. Vielleicht ist das ja auch ein Preis, den wir bezahlen müssen. Vielleicht ist das eine Unannehmlichkeit, die wir auf uns nehmen, um missionarisch in dieser Welt zu leben. Macht ein Missionar nicht eigentlich genau das? Ich glaube schon, oder? Gibt er nicht Bequemlichkeit auf? Bezahlt er nicht einen Preis, um Menschen zu erreichen? Wir haben eine junge Frau bei uns in der Gemeinde und die hat eine Sache gemacht, die mich sehr gefreut hat. Die hat in Wermelskirchen gewohnt, also außerhalb von Köln, weil sie da auch gearbeitet hat. Und dann ist sie, oder da arbeitet, muss man sagen, dann ist sie übers Internet auf uns gestoßen, ist Teil von unserer Gemeinde geworden, hat sich taufen lassen. Und dann ist was Tolles passiert. Sie hat gesagt, ich will nach Köln reinziehen. Das heißt, die macht jetzt genau das Gegenteil von dem, was man eigentlich macht. Die wohnt jetzt in der Kölner Innenstadt und pendelt raus, um zu arbeiten. Aber sie will in der Stadt sein. Rein in die Stadt. Ich habe nochmal nachgeschaut, das wusste ich nicht aus dem Kopf, wie viele Einwohner Düsseldorf hat. Aber es sind, glaube ich, fast 600.000. 592.000 drum. Ne? Also, um die Jona-Rhetorik da zu gebrauchen, 600.000 Menschen, 600.000 Gründe für Gott, diese Stadt zu lieben. Was ist unser Auftrag als Gemeinde? Die Ausbreitung des Christentums. Darum sind wir hier. Was ist der beste Ort, um Menschen zu erreichen? Meine These könnt ihr gerne hinterher diskutieren. Ich hoffe, ich sage Sachen, die euch dahinter, wo ihr euch ärgert und hinterher darüber streitet und diskutiert. Was ist der beste Ort, um Menschen zu erreichen? Ich glaube, die Antwort ist die Stadt. Deswegen brauchen wir mehr Stadtchristen. Deswegen brauchen wir mehr Großstadtliebhaber. Und ich hoffe, dass dieser Begriff euch noch begegnen wird, weil der Gunnar aus der Carey Chapel in Essen hat nämlich so eine Vision. Kann ich vielleicht schon ein bisschen was von erzählen. Und zwar geht es darum, speziell als Carey Chapel Bewegung noch viel mehr Gemeinden zu gründen, speziell in Nordrhein-Westfalen. Das heißt, in allen nordrhein-westfälischen Städten über 100.000 Einwohner, ich glaube bis 2030 oder was, eine Gemeinde zu gründen und alles zu schaffen und alles zu tun als Carey Chapel Bewegung, damit das passieren kann. Und ich glaube, wir brauchen das, wir brauchen mehr davon. Wir brauchen diesen Push ganz bewusst, ganz strategisch, mit viel Gebet, mit voller Absicht in die Städte rein. So, ich habe keine Ahnung, wie lange ich hier... es geht noch, oder? 12 Uhr? Okay. Jetzt kommt der Lieblingsteil, die Anwendung. Was heißt das denn jetzt für mein Leben? Wie sieht denn Liebe zur Stadt aus? Ich habe eingangs gesagt, es geht auch darum, dass wir nicht nur die Stadt lieben, sondern dass wir auch Liebe vom Evangelium her, von Gott her verstehen. Also so lieben, wie Gott liebt. Wie sieht Liebe zur Stadt aus? Ich habe 11 Punkte, aber die liste ich nur kurz auf. Erstens, Liebe will kennenlernen und verstehen. Wie kannst du deine Stadt lieben? Indem du sie kennenlernst und verstehst. Du kannst nicht das lieben, was du nicht kennst. Dann kannst du vielleicht irgendein Bild lieben, was du im Kopf hast, von der Stadt, aber nicht die Stadt selber. Du musst sie kennen und verstehen. Und jeder, der in einer Beziehung war oder ist, der weiß, dass das stimmt. Kennst du deine Stadt? Studierst du deine Stadt? Studierst du Düsseldorf? Interessierst du dich für Daten, Fakten, Geschichte, Hintergründe? Interessierst du dich vor allen Dingen für, worum geht's uns? Menschen. Interessieren dich ganz speziell die Menschen in Düsseldorf? Interessieren dich ihre Geschichten? Zweitens, Liebe hat keine Angst. Erster Johannesbrief, die vollkommene Liebe treibt alle Angst aus. Sich bewusst dafür zu entscheiden, eine Stadt zu lieben, wird die Angst vor der Stadt nach und nach aus eurem Leben vertreiben. Dass man sich überwältigt fühlt, das ist normal. Und dass das vielleicht auch ein bisschen aufregend ist, ist auch okay. Aber wir brauchen keine Angst zu haben vor der Stadt. Wenn Gott dich hier haben will, dann kannst du die Stadt sehen als seine Hand, seine formende Hand. Dann bist du da sicher. Genauso wie Jona im Bauch des Fisches sicher war. Obwohl der Fisch ihn geschluckt hatte. Ich habe mich so gefühlt, nachdem ich nach Köln gezogen war, in die Innenstadt. Ich wusste das, dass Gott, weil Gott mir das vorher gezeigt hatte, dass die Stadt uns quasi erstmal schlucken würde. Aber ich brauche keine Angst davor zu haben. Ich weiß nicht, wer die Geschichte Die Schön und das Biest kennt. Liebe treibt die Angst aus. Das heißt, wenn du die Stadt fürchtest und sie als Bedrohung für deinen Glauben oder deine Werte empfindest, dann liebst du vielleicht die Stadt noch nicht so, wie du sie lieben solltest. Drittens, Liebe glorifiziert nicht. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich weiß nicht, wie das hier in Düsseldorf ist. In Köln ist das ein richtiges Problem, weil da ist halt so, Liebe deine Stadt ist halt so der Slogan, aber es ist halt so ein Karneval-Patriotismus. Das heißt, das wird oft dann so verstanden, dass man alles toll finden muss, nur weil es halt irgendwie Köln ist und dass man die Augen verschließt vor den Problemen und den Wunden und den Narben und dem Schmutzigen und Hässlichen. Aber das ist ja nicht, wie Liebe aussieht, oder? Gottes Liebe zum Menschen hat er nicht so ausgesehen, dass er gesagt hat, die sind so toll, die Menschen, ich will einfach bei ihnen sein. Natürlich hat er was gesehen, wo er sich gespiegelt hat, wo er sich wiedergefunden hat in der Menschheit, aber er hat vor allen Dingen auch das Kaputte gesehen und hat sich dazu entschieden, das zu lieben. Also Köln ist, wie gesagt, leider so ein bisschen so ein Negativbeispiel, was Liebe für die Stadt angeht. Aber da ist eigentlich der Unterschied zwischen verliebt sein und lieben. Und wir wissen ja alle, wie das ist, oder? Wenn man verliebt ist, dann glorifiziert man. Man denkt, man würde lieben, aber man liebt, wie gesagt, eigentlich so dieses Bild, was man im Kopf hat von der anderen Person. Man beschönigt total. Man verschließt die Augen vor den Macken und Kanten und Fehlern des anderen. Liebe hingegen, reife Liebe und auch Gottes Liebe, ist nicht blind. Sondern sie sieht alles, hat die rosarote Brille ausgezogen, sieht alles und sagt trotzdem, ja, zum Komplettpaket. Und das ist, was Liebe bedeutet. Nicht glorifizieren, sondern ja sagen zum Komplettpaket. Echte Liebe ist realistisch, sehr realistisch. Sie kennt die guten und die schlechten Seiten, das Schöne und das Hässliche. Viertens, Liebe nimmt an. Wie gesagt, sie akzeptiert das Gesamtpaket. Und da haben wir immer Angst vor zu viel Annahme. Und das ist auch berechtigt, weil es gibt ja auch den Ruf, dass wir uns selber auch heilig halten oder heiligen sollen. Aber wir sollen gleichzeitig auch annehmen. Und das ist ja das, was Jesus uns vorgelebt hat, oder? Dass er gekommen ist, dass er die Menschen im wahrsten Sinne des Wortes angenommen hat, umarmt hat, sich mit ihnen abgegeben hat. Nicht auf eine herablassende Art und Weise, sondern auf Augenhöhe. Und trotz all dem, wie es im Hebräerbrief heißt, unbefleckt blieb von den Sündern. Liebe nimmt an. Fünftens, und das ist mir ganz, ganz wichtig, deswegen hoffe ich, ihr hört mir noch 5 Minuten zu, Liebe verpflichtet sich. Liebe ist eine freiwillige Selbstverpflichtung. Und die beste Art und Weise, Liebe zu verstehen, ist über den Begriff des Bundes in der Bibel. Die Liebe geht einen Bund ein, ein Bündnis. Und Gott hat uns natürlich dafür die Illustration gegeben in der Ehe. Die Liebe Gottes zu uns drückt sich dadurch aus, dass er einen Bund mit uns schließt. Wie die Ehe. In guten wie in schlechten Zeiten. Egal ob Krankheit und Armut, ob Gesundheit oder Reichtum, bis dass der Tod uns scheidet. Das ist göttliche Liebe. Und ich glaube, und da will ich euch wirklich anflehen, ich glaube, dass wir Christen brauchen, die sich der Stadt verpflichten. Und ich bin für Offenheit und Spontanität, aber ich glaube nicht, dass dem Heiligen Geist zu folgen bedeutet, dass man sich nicht verpflichtet und sich nicht festlegt. Ich glaube, der Heilige Geist ist der Geist von Gottes Liebe und Gottes Liebe verpflichtet sich, die bindet sich an Menschen. Wir brauchen Christen, die nicht vielleicht nächstes Jahr woanders hinziehen, sondern die sagen, ich werde dafür kämpfen, ich werde alles dafür tun, um hier bleiben zu können. Genau hier, bei genau diesen Menschen. Nicht, weil es nicht vielleicht woanders schöner ist oder besser ist oder leichter ist, sondern weil sie sich entschieden haben, diese Stadt zu lieben. Dass wir zumindest nicht leichtfertig sind, die Zelte irgendwo abzubrechen und woanders hinzugehen. Ich glaube, wir sind auch an diesem Punkt oft, ohne es zu merken, total weltlich. Wir haben eigentlich nur keinen Bock auf Verpflichtung und auf was Langfristiges und wollen die Multi-Optionalität, möglichst viele Türen offen haben für eine spannende Zukunft und möglichst viel Selbstverwirklichung und tun dann so, als wäre das dann Offenheit für den Heiligen Geist. Was ist denn, wenn der Heilige Geist sagt, nee, du bleibst jetzt mal hier. Du schlägst jetzt hier Wurzeln. Der Heilige Geist ist nicht der Geist der Spontanität, des Unerklärbaren und Ungeplanten. Ich glaube, das ist eine Projektion des Zeitgeistes auf den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist, wie gesagt, der Geist der Liebe Gottes. Und über die Liebe Gottes wissen wir eine ganze Menge. Das heißt, alles, was der Liebe Gottes entspricht, ist vom Geist Gottes. Und Liebe verpflichtet sich und so liebt Gott uns und so sollen wir auch unsere Stadt lieben. So, sechstens. Liebe sieht das Gute, sieht das Potenzial. Ich habe eben gesagt, sie glorifiziert nicht. Nicht die rosarote Brille, aber sie entscheidet sich, sich besonders auf das Gute und auf das Potenzial zu fokussieren. Deswegen die Frage an euch, Christen, die ihr hier in der Stadt wohnt, was ist denn das Gute an Düsseldorf? Wo ist hier Potenzial in der Stadt? Was ist das Schöne hier? Könnt ihr von der Stadt schwärmen? dass hier viel Dunkelheit ist und viel Sünde, das weiß ich auch. Hat übrigens auch mit den Menschen zu tun, weil wo Menschen sind, da sind Sünder. Da ist Sünde, wo keine Menschen sind, ist auch keine Sünde. Aber wo ist das Gute, wo ist das Schöne in deiner Stadt? Wo siehst du vielleicht eine Eigenschaft Gottes in der Stadt? Wie würde dein Stadtteil, wie heißt eigentlich Stadtteil hier in Düsseldorf? Sag mir einfach Stadtteil oder gibt es da auch irgendwie ein schickes Wort für? Was? Nee, ich meine generell. In Köln heißt es Veedel, Hamburg, Berlin heißt es Kiez, Düsseldorf heißt es Stadtteil. Slim, technisch, gefällt mir. Wie würde dein Stadtteil, wie würde Düsseldorf aussehen, wenn Jesus hier König wäre? Es geht nicht darum, dass wir das Reich Gottes jetzt irgendwie mit unseren Händen hier auf der Erde richten, bevor mir jetzt irgendjemand irgendwas unterstellt. Aber es geht darum, dass wir Gottes Vision haben für die Stadt. Siebtens, Liebe ist spezifisch und exklusiv. Eine Stadt zu lieben heißt auch, sie anderen Städten vorzuziehen. Da haben wir ein bisschen Angst vor. Wir wollen ja, wie gesagt, alle Menschen lieben. Aber ich glaube, hier haben wir ein weiteres, sehr verbreitetes Problem. Wir verstecken uns hinter dieser allgemeinen, generellen, schwammigen Liebe oft auch. Wir denken, Liebe, und das ist dann, wie gesagt, Zeitgeist und nicht Bibel, ist ein Gefühl. Wie fühle ich denn für die Menschen? Wie kann ich denn für die Menschen was fühlen? Was hat das denn mit Liebe zu tun? Wenn wir sagen, wir lieben Menschen, wir wollen Menschen lieben, ich weiß, was damit gemeint ist. Das heißt, wir wollen offen sein für alle. Und das ist auch okay, aber wir denken, dass Ausschließlichkeit irgendwie immer schlecht ist und Gottes Liebe widersprechen würde, weil er ja auch alle Menschen liebt. Aber wenn es praktisch darum geht, Liebe umzusetzen, zu zeigen, dann muss ich in dem Moment, wo ich sage, und jetzt will ich nicht nur generell Menschen lieben, sondern spezifisch, konkret, muss ich mir jemanden aussuchen, an dem ich das dann auch in die Tat umsetze. Wenn ich zum Beispiel Missionar sein will und ich gehe irgendwie nach Südamerika und ich sage, ich will die Menschen in Südamerika erreichen, dann muss ich fragen, welche Menschen, wo willst du hingehen? Ich will in dieses Land, okay. Welches Gebiet? Dieses Gebiet, okay. Welche Stadt oder welche unerreichten Volksstämme? Ich kann nicht sagen, ja, ich gehe jetzt nach Südamerika und liebe die Menschen dort. Nee, wenn ich Missionar sein will, dann muss ich sagen, ich will dahin. Wenn ich sage, ich will dahin, dann heißt das auch, ich gehe nicht an den anderen Ort, weil ich kann immer nur an einem Ort sein. Ich glaube, wir suchen oft eher dieses schummrige Gefühl, mit der Liebe Gottes erfüllt zu sein, in Anführungsstrichen, als die praktische Umsetzung. Wir wollen uns lieber als liebevolle, menschenzugewandte Menschen empfinden, als wirklich zu sagen, okay, konkret, wie kann ich jetzt nicht die Menschen in Düsseldorf lieben, sondern genau diese Menschengruppe, die in dem Stadtteil wohnt, und zwar ganz besonders in der Straße. Ich glaube, wenn wir versuchen, einfach alle zu lieben, dann passiert das Gegenteil von dem, was wir wollen. Wir werden in der Praxis, glaube ich, oft einfach versagen und keinen wirklich intensiv lieben mit der Liebe, die Gott uns zeigt. Ich habe ein paar Zeilen aus dem Gedicht, die sind jetzt nur auf Englisch. Ich weiß noch nicht, ob man das übersetzen könnte. Das ist von Chesterton. Ich weiß nicht, wer Chesterton kennt. Der hat ein Gedicht geschrieben, eigentlich gegen die Globalisierung damals. Das trifft es auf jeden Fall auf den Punkt. Der schrieb in diesem Gedicht, "Oh, how I love humanity with love so pure and Pringlish, and how I hate the horrid French who never will be English." Und ich glaube, das trifft das genau auf den Punkt. Weil wir haben diese Liebe für die Menschen, für die Menschheit. Aber der Nachbar, der nervt. Weil er ist ganz anders als ich. Der sollte sich anders verhalten. Und wenn der im Treppenhaus war, dann riecht es immer so komisch. Und wieso macht er das denn nicht? Achtens, Liebe dient. Dienen bedeutet, Nöten und Bedürfnissen zu begegnen. Und wir überbetonen oft die sogenannten geistlichen Nöte und die damit noch so enger verwandt sind, so psychologische, emotionale Bedürfnisse. Aber auch ganz konkret, wenn ich sage, ich will einem Menschen dienen, was heißt das denn? Das heißt, ich kenne seine Nöte, ich kenne seine Bedürfnisse und mache was dagegen. Und das hat Jesus auch getan. Also bevor jemand jetzt wieder denkt, ah, soziales Evangelium oder was weiß ich, ich will keinem was unterstellen, dass ihr mir was unterstellt, aber es gibt die Vorbehalte und auch zu Recht, darum geht es nicht. Aber was hat Jesus denn getan? Wenn die Menschen zu ihm kamen, um geheilt zu werden, hat er gesagt, warte, deine Not ist eine ganz andere. Folge mir erst nach, glaube an mich, dann vergebe ich dir die Sünden und dann heile ich dich auch. Hat er nicht gemacht. Er hat das verbunden, aber nicht immer. Er hatte den Dienst an der Masse. Er hat ohne Vorbehalte und ohne Kleingedrucktes einfach Menschen was Gutes getan. Und ich wünschte mir, wir hätten mehr von der Freiheit. Neuntens, Liebe zeigt Initiative. Das ist das Evangelium. Das ist das Evangelium. Dass er, als wir noch Sünder waren, zu uns gekommen ist und uns geliebt hat. Er hat uns zuerst geliebt. Johannes schreibt, hierin ist die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat zur Sühnung für unsere Sünden. Das ist Liebe, die zeigt Initiative, die geht den ersten Schritt. Die geht eigentlich den ganzen Weg. Unsere Stadt zu lieben heißt kreativ, proaktiv, initiativ zu sein. Zehntens, so lange dürfte ich bei mir in der Gemeinde niemals predigen. Ihr ladet mich wahrscheinlich auch nie wieder ein, aber da habe ich wenigstens einmal alles gesagt. Zehntens, Liebe sucht das Beste für die Stadt. Egal, welche Endzeitsicht wir haben, wenn wir denken, okay, das wird alles den Bach runtergehen und es geht einfach alles komplett kaputt, wie es ist. Die Nächstenliebe fordert von uns, dass wir für unsere Stadt das Beste wollen. Selbst wenn ich glaube, dass irgendwann hier alles kaputt gemacht wird, und kein Stein auf dem anderen bleibt in Düsseldorf, dann fordert es die Nächstenliebe von mir, dass ich trotzdem versuche, jetzt noch alles an Gutem rauszuholen. Christen dürfen, wie gesagt, egal welche Endzeitsicht sie haben, nicht deterministisch sein, also passiv bleiben, weil sie sagen, jo, wir wissen ja, wie es kommen soll, steht ja in der Bibel. Das ist keine Option. Weil das war nämlich der Fehler von Jona. So, elftens und letztens. Liebe verändert. Gottes Liebe verändert. Das ist eine Tatsache. Wenn wir Liebe so leben, wie ich das jetzt hier beschrieben habe, dann wird das nicht ohne Folgen und Auswirkungen bleiben. Das kann ich euch versprechen. Ich zitiere nochmal Chesterton und dann bete ich und dann verschwinde ich, also von der Bühne. Der schrieb, nehmen wir an, wir werden mit einer desolaten Sache konfrontiert. Zum Beispiel Pimlico. Das war damals ein sehr heruntergekommenes Viertel in der Londoner Innenstadt. Es reicht nicht aus, dass jemand Pimlico nicht gut heißt. In dem Falle würde er sich am Ende entweder seine Kehle durchschneiden oder würde nach Chelsea ziehen. Und sicherlich wäre es ebenso wenig ausreichend, wenn jemand Pimlico einfach gut heißt, denn dann würde es Pimlico bleiben. Und das wäre furchtbar. Der einzige Ausweg scheint zu sein, dass jemand Pimlico liebt und zwar mit einem transzendenten Bezug, ohne jegliche irdische Begründung. Wenn ein Mensch aufstehen würde, der Pimlico liebte, dann würde sich Pimlico zu Elfenbeintürmen mit goldenen Kuppeln erheben. Pimlico würde sich schmücken wie eine geliebte Frau. Wenn Menschen Pimlico lieben würden, wie eine Mutter ihre Kinder liebt, unbegründet, weil Pimlico ihnen gehört, könnte Pimlico in ein oder zwei Jahren schöner sein als Florenz. Übrigens interessant, historisch ist genau das passiert. Also nicht mit Florenz, aber das ist ein schöner Stadtteil geworden. Manch ein Leser wird dies für bloße Einbildung halten. Ich sage jedoch, dass es der Geschichte entspricht. Die Menschen liebten Rom nicht, weil es so großartig war, sondern es war großartig, weil sie es liebten. Ich bete noch. Herr, wir danken dir für deine Liebe zu den Menschen und für deine Liebe zur Stadt. Ich danke dir dafür, dass du die Stadt Düsseldorf liebst mit den Menschen, die hier wohnen. Und danke dafür, Herr, dass wir sehen können, wie deine Liebe sich manifestiert hat. Und ich bitte dich einfach nur dafür, dass wir als Gemeinde und dass die Gemeinde hier in Düsseldorf mehr von dieser Liebe noch manifestieren kann und sichtbar machen kann. Mit der Hilfe deines Heiligen Geistes und durch deine Gnade und zu deiner Ehre. Amen.